Servus Thomas.
Servus Thomas.
Und servus liebe zuhörende Person bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der Kleinen Zeitung, wo der fantastische Kabarettist Thomas Maurer und meiner einer Thomas Schick von der Kleinen Zeitung jede Woche über Nachrichten sprechen dürfen, ihnen ein bisschen die Hintergründe der Welt erklären dürfen. Und heute haben wir uns da einen Gast eingeladen, lieber Thomas. Ich glaube, der kann uns wirklich sehr, sehr viel erzählen, weil ich halte ihn für einen der brillantesten Analytiker, die wir in der deutschen Sprache überhaupt haben. Und die haben im Vorfeld unseres Podcasts dann auch noch mit einem lieben Freund, der Germanist ist, unterhalten und der hat gesagt, und das ist jetzt bitte evidenzbasiert und ich will unserem Gast jetzt da nicht irgendwie Honig ums Maul schmieren, er hat gesagt, er ist einer der bedeutendsten deutsch-jüdischen Literaten seit den Revolutionsjahren 1848 und er hegt jetzt schon den Kopf schräg und denkt sich, na, das kann nicht sein. Doch, er hat ein sechsteiliges Forschungsband gerade kuratiert und sagt, wenn einer darin sehr häufig vorkommt, dann ist es Doron Rabinowitsch und ich freue mich unglaublich, dass er bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen und wie wir in diesem Podcast sagen, Servus.
Servus. Ich versuch's.
Ihnen ist bekannt, wir reden gern über Nachrichten, lassen da auch so ab und zu mal ein bisschen Meinung und Kommentarfläche raushängen, vor allem der Thomas.
Hier und da bekannt. Rutscht was raus, ja.
Ja, gut. Das heißt, es sind keine Grenzen gesetzt, sondern wir gehen einmal rein in die ganz, ganz wichtigen Themen dieser Welt, dieser Woche, sonst irgendwie.
Oh my goodness.
Reden wir zu Beginn gleich einmal über das Ärgste, was mir in letzter Zeit im Internet irgendwie untergekommen ist. Grok. Das ist die künstliche Intelligenz, die dein persönlicher Freund Elon Musk jetzt auf Twitter und X heißt mittlerweile anderen Plattformen ein bisschen in die Welt gebracht hat. Und da ist X-Nutzern aufgefallen, man nennt es dann Beobachtung, dass immer wieder behauptet wird, Menschen mit jüdischen Nachnamen würden ganz oft anti-weiße Narrative verbreiten. Und irgendwie hat dann jemand sich näher mit Grocks beschäftigt und hat dann gesagt, ja, und um solchen abscheulichen Hass auf Weiße zu bewältigen, was kann man da machen? Und da war eine der Lösungen, die Grock vorgeschlagen hat, Adolf Hitler. Das ist jetzt dann von Elon Musk und deren Sphäre als dunkle Satire, ich setze da Anführungszeichen, geframed worden. Ich tue mir aber trotzdem irgendwie schwer, das als dunkle Satire durchgehen zu lassen. Thomas, du und ich stehen ja manchmal hier vor der Kritik oder vor der inneren Zerrissenheit, dass ich sage, nee, das ist ein Nachrichtenpodcast, du sagst satirischer Nachrichtenpodcast. Wie weit darf man gehen? Aber ich glaube einmal, Hitler als Lösung, Doron Rabinowitsch, das werden wir jetzt nirgendwo als dunkle Satire durchgehen lassen können, oder?
Höchstens, wenn man Goebbels als Stand-up-Comedian ansieht. Ne?
Ja, eine Möglichkeit.
Ui, ja, er liefert schon mit dem ersten Satz.
Ja, aber das hat sich ja auch auf den ganzen Social-Media-Plattformen, also die größten Rüppeltrottel haben praktisch immer in der Zeile, in der Titelzeile stehen, erstens selber Denker natürlich und so, aber
und auf der Universität.
Satire, Rufzeichen, in der Annahme, dass man jeden Scheiß hinschreiben kann, wenn Satire drüber steht. Der HC Strache ist ja diesem Irrtum auch einmal erlegen und ich glaube, das scheint ein Denkmuster zu sein, dem auch der Musk und damit der Grock anheimgefallen ist. Und ich glaube, es zeigt vor allem, dass da massiv an der KI gedoktert wurde, weil die ja noch vor ein paar Monaten hat die durchaus maskkritische Analysen gegeben, weil es halt stimmt in vielen Fällen. Das ist ja wahnsinnig am Nerv gegangen, dem Mr. Meinungsfreiheit. Und dann dürfte es erst einmal eingegriffen haben, wie er gerade gern herum erzählt hat, dass die Schwarzen in Südafrika, weiß nicht, die Burenwurst aus echte Buren machen oder so. Und da musste Grock schon nachgebessert werden, damit er das auch findet. Und jetzt dürfte es halt komplett entgleist sein.
Das Interessante ist ja, dass wir bei diesen KIs es nicht zu tun haben mit, und das wissen wir doch, mit Wahrheitsmaschinen, sondern allenfalls mit Wahrscheinlichkeitsmaschinen und mit dem, was man ihnen eingibt. Und das Interessante ist auch, dass man uns immer wieder sagt, ja, also wenn der eine falsche Antwort gibt, ja, dann war die Frage falsch. Dann war das Prompten falsch. Ja. Was ich sehr lustig finde, weil wenn man zum Beispiel als Student ja, auf der Uni eine Frage bekommen hat und man hat sie falsch beantwortet, konnte man nachher, wenn man Fünfer bekommt, nicht sagen, naja, die Frage war falsch gestellt. Ja. Sondern man muss die Frage beantworten können. Und das ist einmal das Erste. Das Zweite ist, der würde ja niemals einer Frage selber nachgehen, sondern er ist nur, also das ist nicht eine Maschine, die selbst ein Interesse hat. Natürlich. Die können ja alle möglichen Dinge tun, nicht? Übrigens, apropos Satire und Witze, wer je versucht hat, ich habe es versucht, solchen KIs Fragen zu stellen nach guten Witzen, kriegt nur schlechte. Nur schlechte. Es ist wirklich, das ist doch wirklich wahr, ne?
Ja, aber ich meine, das ist eine Frage wahrscheinlich der Breite der Datenbasis und wenn viel schlechte Witze eingespeist sind, dann kommen halt die. Beziehungsweise ist vielleicht bei ganz schlechten Witzen am leichtesten, einen Algorithmus zu finden, warum das einer ist und wie er funktioniert, möglicherweise.
Aber das würde mich auf eine weitere Idee bringen, nämlich, okay, also man hat herumgedoktert an Grog, was uns nicht wundert, wenn wir wissen, wie Musk sonst ist. Aber gleichzeitig spiegelt so ein Tool auch doch wieder, was allgemein im Schwange ist, was prinzipiell gerade los ist. Und wir haben eben ein Aufpoppen von autoritären, rassistischen, antisemitischen, you name it, we've got it.
Ja.
Also das alles kommt auf. Und wenn man dann die Sicherungen rausnimmt, dann wird das von solchen Maschinen einfach repliziert.
Ja, ich meine, Social Media ist sowieso der Dampfdruckkochtopf dafür, weil die Algorithmen halt alles Emotionale verstärken. Und es ist in dem Zusammenhang, ich meine, es ist ein Nebenschauplatz, aber die Ex-Chefin ist ja auch gerade zurückgetreten worden. Und da war es ja auch so, ist er nach diesem Grog-Update, dass er dunkle Satire machen darf, sind dann auch über sie sehr viele, wie soll ich sagen, sexuelle Vorstellungen, wie sie vor allem mit Afroamerikanern Freude haben könnte, übergequollen. Und entweder hat sie dann den Hut drauf gehabt oder sie ist rausgeschmissen worden. Aber ich meine, es ist sowieso, X ist eine totale Kloake. Ich habe es ja gelöscht, bin aber mittlerweile versucht, die Parteigründung des Herrn Musk doch auf seinem eigenen Medium wieder zu verfolgen. Aber noch reiße ich mich zusammen.
Journalismus heißt in den letzten Jahren auch immer wieder lösungsorientierter Journalismus. Warum sind wir uns eigentlich auch als Bürger der Europäischen Union dem so ausgeliefert, dass wir es nicht schaffen, in keinem einzigen dieser Betätigungsfelder der letzten 15 Jahre, die das Internet neu hervorgebracht hat, da irgendwie ein bisschen eine eigene Kreativität reinzulegen? Ich sage jetzt mal, es gibt kein europäisches Social Media, das irgendwie funktionieren würde. Es gibt keinen großen europäischen Webshop, der irgendwie funktionieren würde. Auch jetzt bei der KI, man hört immer wieder, ja, da soll es was geben. Man ist aber nicht wirklich mit dabei. Thomas Maurer hat gerade das Mikrofon abmontiert.
Nein, das Mikrofon hat mich angefangen.
Ja, der lange Arm des Elon Musk ist genau. Das jetzt behauptet. Ja,
die Maschinen wenden sich gegen uns. Ja, also ich glaube, dass das ist wirklich das Versagen, das politische Versagen, das wir miterleben. Nämlich, dass es nicht möglich ist, dass wir etwa oder dass es nicht möglich war, dass wir so etwas wie ein öffentlich-rechtliches Google Books machen, dass es sozusagen in Europa oder im international eine Bibliothek gibt im Netz und dass man das nach anderen Kriterien als einfach nur von Google stellt, aufbaut. Dasselbe bei den sozialen Medien, dasselbe jetzt bei der künstlichen Intelligenz. Und man darf ja nicht vergessen, das Ganze kann ja sehr sinnvoll auch eingesetzt werden. Also zum Beispiel, es wäre möglich, künstliche Intelligenz auch einzusetzen, um Anträge schneller durchzuführen. Ja? Oder man könnte zum Beispiel bei der Bahn, die ja immer jetzt, besonders in Deutschland, zu spät kommt oder vor einiger Zeit ist Folgendes passiert, dass nämlich eine Durchsage kam, meine Damen und Herren, es tut mir sehr leid, aber wir haben uns verfahren. Auf den Schienen verfahren, weil irgendeine Weiche falsch gestellt war. Ja, das muss man sich mal vorstellen.
Beeindruckend und gleichzeitig beängstigend.
Wow, Respekt.
Also da wäre es doch wirklich sinnvoll. Ja, also es gibt wirklich viele Bereiche, wo man sagen müsste, Es braucht ein öffentlich-rechtliches soziales Medium. Es braucht eine gesellschaftliche Kontrolle über das, was wir wollen von künstlicher Intelligenz. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch Private geben soll, aber es braucht auch etwas, was kontrolliert und was leitet. Und da versagen wir vollkommen. Und vor ein paar Jahren hätte man auch noch gesagt, wenn ich das vorgebracht habe, ich habe das vorgebracht manchmal bei irgendwelchen Abendessen, dann hat man gesagt, das ist völlig unmöglich. Das kann die öffentliche Hand nicht. Das können nur Private. Und wie ich dann gesagt habe, aber jetzt kommt gerade Elon Musk und kauft das auf, hat man gesagt, ja, aber wenn der das schlecht macht, dann wird das halt bankrott gehen. Nein, es geht eben gut, schlecht.
Also ich glaube, kommerziell geht es, glaube ich, ganz schlecht, aber er kann das wahrscheinlich bis zum Erlöschen der Sonne aus den momentanen Vermögen zumindest bestreiten, falls da irgendwann einmal die Tesla-Kurse platzen sollten, schaut es wieder anders aus. Aber momentan kann er das einfach sich als sein Hobby und sein Propagandamedium leisten und den Ort, wo er wirklich Applaus kriegt, wenn er irgendeinen faulen Tech-Bro-Witz macht. Aber erfolgreich ist es nicht, er zahlt rein. Ja.
Es ist finanziell nicht erfolgreich, aber was für ein soziales Medium ist breitenwirksamer? Jetzt könnte man natürlich sagen, gut, also das chinesische TikTok. Ja. Ja. Aber ansonsten, einige von uns sind zu Blue Sky gegangen, was sicherlich jetzt besser ist, aber das hat noch lange nicht die Kraft, die Twitter hat.
Ne? Ja. Oder zumindest hatte. Ja. Ja. Aber ich bin ja eigentlich angesichts dessen, was dort passiert, müsste man auch dringend damit darüber nachdenken, muss wirklich der österreichische Bundespräsident in dieser Latrine vertreten sein? Oder allgemein europäische Institutionen? Ja, natürlich sind dort Leute, aber irgendwann ist auch der Punkt da, wo man sich angewidert abwenden kann. Nicht nur darf, sondern sollte.
Sollte ein Aufruf sein, ein internationaler.
Ja, aber wie viel Zeit verbringen Sie jetzt eigentlich noch auf Social Media? Sie haben mal, als ich mit Ihnen vom Podium gesessen bin, so quasi für die Audience geleakt. In Wahrheit nicht immer, wenn Sie Ihrer Frau sagen, Sie schreiben gerade jetzt an einem neuen Buch, schreiben Sie auch wirklich am neuen Buch. Ab und zu sind Sie dann mit blauem Hackel vertreten und diskutieren quasi von der guten Seite aus, kommen mit den Trollen auf, damals war es, ich glaube, noch Twitter.
Ich muss dazu sagen, meine Frau weiß das. Ich, nicht immer, wenn ich so tue, als ob ich schreibe, dass ich nur schreibe. Ich habe jetzt ein Programm, das mich zeitlich davon abhält, auf soziale Medien zu gehen, sodass ich am Tag frei bin von manchen Apps und Programmen. Aber ja, es ist natürlich so, dass man versucht ist, kurz drauf zu gehen. Und zwar beginnt das damit, dass man sich denkt, okay, also ich habe jetzt irgendeine Lesung und die werde ich jetzt publizieren. Da mache ich jetzt einen Eintrag, damit meine Freunde in Hamburg auch kommen, ne? Oder wo auch immer. Ja? Und dann lese ich, dass irgendjemand ganz was Blödes geschrieben hat. Ne? Und dann sage ich, auch sogar unter Umständen eben am Abend, ne? Ich komme gleich ins Bett, ich muss aber noch etwas beantworten, weil da hat jemand was Blödes geschrieben im Internet. Es ist also wirklich schrecklich, ne? Es ist schrecklich dumm. Und jeden Tag komme ich drauf, wie blöd es eigentlich war, darauf überhaupt einzugehen.
Aber wenn der Tag freigeräumt ist, es ist ein bisschen wie, wenn man ein Alkoholproblem hat und sagt, aber gut, der erste Gin Tonic erst um 17 Uhr. Ja? Aber um 12 Uhr bist du dann trotzdem Nudelfett.
Und deswegen wäre es gut, wenn man das öffentlich-rechtlich organisiert.
Ach, auch das noch. Wir sind von unserem gemeinsamen Abend ja noch einige Sätze von Ihnen in Erinnerung. Einer, der doch sehr wesentlichen für mich war, wenn man Israel kritisiert, muss man nicht Israel kritisieren, sondern man kann auch Israels Regierung kritisieren. Und jetzt würde ich behaupten, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die allerdings aus dann einem bunten Blumenstrauß an Motiven die israelische Regierung derzeit kritisieren. gibt zum Beispiel auch gerade in der Woche eine Schlagzeile, wo man sagen könnte, da könnte man Bibi Netanyahu doch ein bisschen kritisch beäugen. Er hat nämlich Donald Trump für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Eine Geschichte, die man eigentlich auch dann so, wenn man bösartig sein jetzt würde, so framen kann, oder vielleicht ist das schon hart an der dunklen Satire, ein Mann, gegen den der internationale Strafgerichtshof einen Haftbefehl erlassen hat, schlägt einen Rassisten und Sexisten für den Friedensnobelpreis vor.
Ja, klingt ein bisschen nach einem jüdischen Witz.
Ja. Also ich finde, als Pointe könnte umgekehrt der Trump den Netanyahu für Friedensnobelpreis vorschlagen.
Ja. Ja, wobei Paul Pizzerra hat vor ein paar Wochen bei uns gesagt, Donald Trump würde töten für den Friedensnobelpreis.
Das ist gut. Aber ich glaube, dass die israelische Regierung zu kritisieren, das ist etwas, was ich auch gerne mache. Und, und ich mache das aber tatsächlich mit großem Schmerz, weil ich bin in diesem Land geboren und ich verbinde mit diesem Land viel, weil ich Menschen kenne, die mir dort wichtig sind. Das Interessante an der Kritik, die in diese Richtung geht, ist, dass sie ganz anders läuft als etwa die Kritik an sie in China oder Putin in Russland. Ja? Also die Tatsache, dass im Kreml einiges nicht okay läuft, bedeutet nicht, dass die Leute dann sagen, es sollte Russland nicht geben. Was auch wirklich Russland ziemlich egal wäre.
Vergleichsweise. Ja, ja. Ja. Aber es stimmt, es ist zum Beispiel die arabische Welt, die Umma könnte sich ja auch über die Lage der Uiguren in China kollektiv erregen. Das ist aber offenbar, solange keine Juden involviert sind, nicht interessant genug.
Nicht. Und natürlich auch alle möglichen Minoritäten in ihren eigenen Ländern oder sogar Majoritäten in den eigenen Ländern, die gefoltert und in all das ist ja klar. Aber ich käme nie auf die Idee, ich würde es auch wirklich ablehnen, ja, ich würde es total ablehnen zu sagen, weil ich die Regierung, die Mullahs der Islamischen Republik ablehne, deswegen soll man keine iranische Kunst mehr anschauen, keine iranische Wissenschaft mehr mit denen kooperieren. Das fände ich letztklassig. Ist aber im Zusammenhang mit Israel anders und bedeutet letztlich, dass die Existenz Israels, und wenn ich sage die Existenz Israels, meine ich des Staates Israels, aber auch des Volkes Israel im biblischen Sinn, ist immer in Zweifel gezogen. Also Juden und Israel werden existenziell in ihrer Existenzberechtigung werden sie angezweifelt und bedroht. Und was auch interessant ist, ist, dass wenn es eben heißt, irgendwas gegen Israel, was weiß ich, wenn irgendwann draufschreibt, was ja wirklich passiert, fuck Israel, dann wählt er sich unter Umständen als Wand, wo das draufsteht, ein jüdisches Restaurant oder ein Kindergarten. Oder wenn er es nicht draufschreibt, dann schießt er gleich in den Kindergarten, wie in Kanada. Ja? Und das zeigt, dass die Kritik nicht wirklich eine politische ist, die gegen Benjamin Netanyahu sich richtet.
Wobei es genug Ansatzpunkte für politische Kritik natürlich an der derzeitigen Regierung
Absolut.
Gibt.
Absolut.
Und dass das alles mittlerweile ein Ausmaß an Eskalation angenommen hat, der es einfach nicht mehr hinzunehmen ist. Ja? Sehe ich schon persönlich auch so. Und du hast eigentlich eher eine ähnliche Situation wie Donald Trump, also der auch an der Macht unbedingt bleiben musste, um nicht im Gefängnis zu landen. Netanyahu ist von ähnlichen Sorgen getrieben. Hat sich mit, muss man auch sagen, also das sind schon Faschisten, richtige, also
in seinem Kabinett.
In seinem Kabinett, ja.
Ja, ja.
Mhm. Und das ist halt alles nicht sehr appetitlich. Ja. Und deswegen ist auch diese Motivlage immer so wahnsinnig schwer auseinanderzuhalten. Also wenn jetzt eben die Bombenangriffe aufs iranische Atomprogramm, wenn man sich dann beruft auf Geheimdienstinformationen, die sind Monate nur vor der Atombombe gestanden, kann sein, muss nicht sein. Also der Jon Stewart hat in seiner Sendung sehr schön gezeigt, ich glaube viermal hintereinander Netanyahu 2001, 2011, 2017, jeweils war der Iran 3 Wochen vor der Atombombe. Also das ist ein bisschen ein Topos.
Aber es kann auch sein, ich möchte ein bisschen dagegenhalten, es kann auch sein, dass, also bei Netanyahu ist es so, dass er den Iran sicherlich dafür verwendet, von dem Konflikt mit der palästinensischen Nation abzulenken und keine Lösung zu finden, sagen wir es mal so, keinen Kompromiss. Mhm. Das zieht sich durch. Aber es kann auch sein, dass die Iraner schon viel näher waren an der Atombombe tatsächlich und dass aufgrund dessen, was getan worden ist im Laufe der Jahre, also ein paar Angriffe gab es ja, aber es gab auch den Deal von Barack Obama. Ja, und Barack Obama hat den Deal ja nicht durchgeführt, weil er gefunden hat, dass da keine Gefahr ist. Nein, der hat geglaubt, da ist eine Gefahr, aber er hat, was er dagegen gemacht hat, war, er hatte einen internationalen Lösungsvorschlag. Der wurde dann von Trump konterkariert. Ich glaube schon, dass in der Islamischen Republik ein völliger Wahnsinn herrscht und der ist gerichtet auf Israel. Die haben ja dort diese eine Uhr, die die ganze Zeit tickt und die abläuft damit. Also die Bedrohung Israels ist real. Das ist auch sicherlich einer der Gründe, warum Netanyahu diese Stimmen bekommt. Einer der Gründe. Ja. Aber die Frage ist, wie gehe ich damit um? Und auch die Bedrohung von Hamas, hat man ja am 7. Oktober gesehen, ist real. Aber die Frage ist, habe ich, nachdem ich mich nach dem 7. Oktober wehre und dagegen kämpfe, auch einen Lösungsvorschlag und baue ich auch etwas auf mit gemäßigten Kräften? Und das Interesse in dieser Regierung ist nicht da. Ja. Also besonders bei diesen.
Und es ist dann trotz allem die Frage, ob man dann sozusagen den Konflikt so eskaliert, dass halt Gaza, also Grozny hat eigentlich nach der russischen Invasion ähnlich ausgeschaut und man hat sich eigentlich gedacht, sowas sieht man hoffentlich so schnell nicht mehr.
Ja, Grozny war es 3 Tage. Das muss ich dazu sagen. Ja. Das waren 3 Tage, wo es danach so ausgeschaut hat. In Gaza ist es schon auch so, dass ja, es ist eine Katastrophe. Es ist auch jetzt eine Katastrophe. Und es gibt keinen Lösungsvorschlag von der Regierung. Jetzt haben sie einen Lösungsvorschlag. Donald Trump und Benjamin Netanyahu haben ventiliert die Humanitarian City, wo dann niemand raus kann. Das halte ich wirklich für eine schreckliche Vorstellung. Aber es ist auch wahr, dass alle politischen Kräfte in Israel, ich werde jetzt ganz ernst, alle politischen Kräfte in Israel sich eine weitere Führung Gazas durch die Hamas nicht vorstellen können und wollen, nachdem was passiert ist. Nur muss man dann auch schauen, was die Alternative wäre.
Sie haben vorhin das Wort palästinensische Nation verwendet. Das ist jetzt doch eher selten, dass man das von einem Menschen jüdischer Herkunft so hört, würde ich behaupten. Ist für Sie also diese Zwei-Staaten-Lösung, die ab und zu mal noch immer so im Raum steht, zumindest im europäischen Diskurs, ist das eine Alternative, ist das eine Lösung, die geschehen könnte, die akzeptiert werden würde, auch in der Bevölkerung in Israel?
Ich glaube, es ist die einzige Lösung, die mir einfällt, ob sie geschehen könnte. Es gab ja mal einen Wiener Juden, der gesagt hat, wenn ihr wollt, ist es kein Märchen mehr. Und der meinte damit, dass die jüdischen Menschen aus Wien, Paris, London, New York, Bagdad, Alexandria, dass die alle nach Palästina gehen. Und das hat ziemlich irreal geklungen. Ich weiß nicht, wie real das jetzt ist, eine Zwei-Staaten-Lösung momentan. Das hat etwas Obszönes. Das ist ein bisschen merkwürdig, weil wir reden jetzt gerade darüber, wie soll der Kampf, wie soll der Krieg, wie soll das Töten aufhören. Aber ich wüsste keine andere Lösung. Weil ein Staat, wo Ben-Gvirs und Sinwars im Parlament sitzen, stelle ich mir ein bisschen irrealer vor.
Ja.
Ich wollte noch mal kurz auf Trump und sein Friedensnobelpreisprojekt zu sprechen kommen. Mein Kollege Stefan Winkler hat jetzt, ich glaube heute ist das ja, heute ist es im Leitartikel erschienen, ein bisschen Gerechtigkeit für Trump eingefordert und sagt, man müsse schon auch anerkennen, dieser Mann, ob er es jetzt aus welchen Motiven heraus er auch immer macht, er trägt bei zufrieden in der Welt. Ruanda, Kongo haben wir beide vor 3-4 Wochen oder sowas ganz kurz besprochen, diesen Rohstoffdeal, der ja dort auch zu einer, zumindest zu einem Deal geführt hat, der vielleicht auch ein Friedensdeal sein könnte. Er hat das Momentum genutzt, um die Mullahs mitzuschwächen, so quasi als letzter Appendix des israelischen Angriffs, hat er dann eben auch noch irgendwas reingeschickt. Und auch in Gaza, er setzt sich zumindest mit einer Form und einer Kraft ein, die andere westliche Regierungschefs, auch zuvor US-Präsidenten, zuvor nicht gehabt haben. Tut man da Donald Trump recht, wenn man sagt, ja, er ist auch ein bisschen ein Friedensbemüher? Umgekehrt, wenn wir seinen Vorgänger oder Vorvorgänger Barack Obama herziehen, der hat ja den Friedensnobelpreis dafür bekommen, dass er einfach nur ein Versprechen abgeben hat, dass er sich gegen Atomkraft und Kernwaffen einsetzen wird. Genau. Also ist vielleicht Trump sogar am richtigen Weg und wir blenden, ob des vielen Bullshits, den er formuliert, aus, dass er ab und zu auch was Richtiges leisten könnte.
Das hat wer geschrieben? Entschuldigung, dass ich so.
Stefan Winkler ist mein Kollege aus der kleinen Zeitung. Ist grundsätzlich ein weltpolitisch recht bewandter Mann. Ich habe es jetzt natürlich sehr, sehr komprimiert und nochmal aus seinen Worten ein bisschen vereinfacht für die Tonspur wiedergegeben.
Nein, es ist ganz merkwürdig, wenn man sich überlegt. Der Mann hat kurz nachdem er Präsident geworden ist, hat er gesagt, Grönland sollte eigentlich den USA zuhören und Kanada als
51. Bundesstaat.
Also das hat nicht wirklich so geklungen, als ob er gerade auf der im Schuss fährt auf Stockholm hin. Ne? Also es ist schon merkwürdig, dass jemand, der solche Ansagen macht, gleichzeitig den Friedensnobelpreis anstrebt. Aber es ist ja so, er möchte es wirklich.
Er möchte es, weil er, so wie er seine Golfturniere halt so ausrichtet, dass auf jeden Fall er gewinnt. Also ich glaube, es ist ein ganz großer Fehler, den praktisch alle Medien nach wie vor machen, dass man diese Regierung kommentiert, als wäre sie eine Regierung, die Ziele hat und das umsetzen würde. Das ist ja nicht der Fall. Mhm. Also ich glaube, man kann die Ignoranz, Unbildung und auch wirklich Dummheit Trumps selber gar nicht überschätzen. Der hat natürlich keine Ahnung, dass es ein Land namens Uganda gibt. Ja, da wird ihm, also das ist sicher nicht seine Initiative. Und die Entschlossenheit im Nahen Osten ist halt, weil er vollkommen entschlossen mit dem Netanyahu mitgeht. Und zuerst die Angriffe, ist ja immer noch nicht ganz klar, ob die Israeli, wie knapp vorher die Israeli die USA überhaupt informiert haben. Und nachdem das aber nach einem Triumph ausgeschaut hat, wollte er halt mitgewinnen.
Mhm. Absolut.
Ja? Also, und dann hat er halt diese großen Bomben runtergeworfen, die angeblich nach allem, was man weiß, nicht annähernd den Schaden angerichtet haben, den sie hätten anrichten sollen. Und wenn du das anzweifelst, fliegst du aus dem Pressekorps im Weißen Haus.
Es ist merkwürdig. Also ich weiß nicht genau, was da war. Es ist ja so, wie du ja vorher gesagt hast, jahrelang sagte Netanyahu, wir stehen kurz vor der Atombombe. Jahrelang sagten die anderen, ja, die brauchen Jahre. Ja. Jetzt sagt Trump und Netanyahu, die kriegen nie wieder die Füße auf den Boden, die kriegen nie wieder eine Atombombe. Jetzt sagen die Gegner, das ist ja auch ein bisschen pervers, oder? Na, die sind in ein paar Monaten sind sie dort. Ja. So, und das ist beides ein bisschen komisch.
Ja, beides wissen wir nicht verlässlich.
Beides wissen wir nicht. Ja. Und besonders merkwürdig ist, wenn man sagt, vor dem Abwurf der Bomben, die brauchen noch Jahre hin. Das ist so, wie man mir sagen würde, du hast noch 90 Jahre zu leben, aber die Tatsache, dass du gestern einen Whisky getrunken hast, das kostet dir sicherlich 3 Stunden deines Lebens. Also das ist irgendwie komisch. Ja? Das ist, oder dass du den Whisky nicht getrunken hast, das gibt dir 3 Stunden mehr. Nein, also das funktioniert irgendwie auf beiden Seiten nicht. Es wird dem iranischen Atomprogramm nicht genutzt haben, dass Isfahan, Natanz und Fardo getroffen worden sind.
Das sicher nicht.
Wie sehr Fardo getroffen worden ist, wissen wir natürlich nicht. Ja, das ist.
Aber dass natürlich aus einer Trump-Perspektive alles, was er gemacht hat, der größte Erfolg,
der
most beautiful
Big
Bombing.
Ich habe aber das Gefühl, dass er die ganze Zeit so vorgeht, als ginge es um einen Immobiliendeal.
Ja, bei, ne? Also die
Trump-Plaza,
den AI-Film dazu gab es ja schon.
Genau. Ne? Und auch wenn er so hinhaut und sagt, jetzt habe ich diesen Plan. Ja? Ich habe das Gefühl, so geht einer vor, der in New York auf seine Art und Weise Erfolg und Misserfolge hatte. Er hatte ja nicht nur Erfolge, er wurde ja gerettet. Ne? Aber,
von Russen.
Genau, aber er hat immer große Ansagen gemacht. Und diese Ansagen sind sozusagen ein Teil des Spiels, um nachher im Deal sich zu einigen. Und ich habe das Gefühl, vielleicht irre ich mich, das ist die Art und Weise, wie er glaubt, dass man auch Weltpolitik machen kann, was wirklich primitiv.
Ja, wobei er seine Deals in der Regel eben gar nicht Deals waren, sondern er hat dann einfach Lieferanten beschissen, ist in Konkurs gegangen, er hat es geschafft, mit zwei Casinos pleite zu gehen. Das ist ja alles gar nicht so einfach. Und ich glaube nicht, dass der auch nur so einen spieltheoretischen Zweck verfolgt. Ich glaube, der hält automatisch für wahr, was mit seiner Stimme an seine Ohren dringt, weil er es gerade gesagt hat, und deswegen wird es stimmen.
Aber es gibt eine andere Seite. Das ist die eine Seite, die stimmt sicher. Aber es gibt eine andere Seite. Und die ist diese Dumpfheit, dieses Trumpel-Tierhafte, das hat einen irrsinnigen Erfolg in unserer Zeit. Und man wird damit Präsident. Und das hätte niemand geglaubt, damals, beim ersten Mal. Mhm. Und übrigens auch beim zweiten Mal hat man es ihm zuerst nicht zugetraut. Ja? Es ist ja niederschmetternd. Und man muss auch zugeben, bei aller Kritik, die ich immer dagegen hatte, weil es die palästinensische Auseinandersetzung, die Auseinandersetzung zwischen Israel und Palästina nicht einhegte und nicht im Blick hatte, aber die Abraham Accords waren nicht nur ein Schein, sondern da haben die etwas auch hingebracht, was genau dieser Logik folgt. Na, Logik, wir machen halt mit dem Prinz von Saudi-Arabien völlig wurscht, was der so tut mit seinen Leuten. Wir machen halt mit denen Deals. Und es ist natürlich eine Gefahr gewesen auch für die Hamas. Deswegen sicherlich auch das Nervöswerden und ein Grund, warum Sinwar frühzeitig zugeschlagen hat am 7. Oktober. Frühzeitig, weil es war ja der Plan vorhanden, dass das alles gemeinsam passiert. Mit der Hezbollah und mit dem Iran und mit den Houthis. Das war ja in Wirklichkeit der große Plan, dass die Achse des Widerstands wirklich zusammen agiert. Aber die wollten das noch nicht jetzt machen. Und Sinwar hat geglaubt, er kann nicht mehr warten. Es ist jetzt der Moment. Und einer der Gründe war, dass ein paar Wochen früher, wie gesagt, es sind sicher viele Gründe, ein paar Wochen früher stand Benjamin Netanyahu in der UNO und sagte, es wird ein wunderschöner Friedensvertrag werden, auch mit Saudi-Arabien. Und er zeigte eine Landkarte und da war Palästina überhaupt nicht vorhanden. Und das war, glaube ich, ein wichtiger Grund, warum die da zugeschlagen haben. Und das ist nicht aus der Welt. Okay, das heißt, was ich damit sagen möchte, ist, diese Dumpfheit hat mehr Erfolg, als uns gut tut, aber auch als wir es je zugetraut hätten. Und was wir sehen, ist, dass diese Dumpfheit nicht nur in Amerika und in Israel, sondern in Ungarn und in Österreich und in Deutschland, die AfD, wenn man sich den Björn Höcke anhört, das ist doch... Und wer hätte gedacht, was uns alles in Moskau entgegentritt. Was für Verrücktheiten, wenn man sich anhört, was für Reden dort gehalten werden.
Ja, es ist schon absurd. Aber vielleicht auf den Anfang zurückzukommen mit der Differenz zwischen Israel-Kritik und Israel-Regierungskritik. Ein Teil davon ist, dass etwas, das sicher zu dieser Unschärfe ein bisschen mit beiträgt, auch von Leuten, die jetzt keine offenen oder auch nur unbewusste Antisemiten sind, ist, dass natürlich je länger das gut geht, je länger diese Regierung im Amt ist, desto mehr bist du geneigt, so wie man jetzt über die USA sagen kann, die USA haben ein Problem oder die USA sind ein Problem. So ähnlich wird halt Israel, ich meine, natürlich, der hält sich jetzt damit an der Macht. Ich weiß nicht, wie wirst du besser wissen, hätte er Chancen, nochmal gewählt zu werden? Weil vor der Eskalation war ja ziemlich klar, dass er sich eben nur mit diesen Splitterparteien am Ruder halten kann und einem sehr unangenehmen Reihe von Gerichtsverfahren entgegenblickt und sicher keine Mehrheit mehr kriegen würde.
Nach dem 7. Oktober war er völlig, also nach dem 7. Oktober waren alle der Meinung, der wird nie wieder gewählt. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich habe das nicht so propagiert, diese Sicht, weil je länger man zuwartet, wir wissen ja, die Leute vergessen alles Mögliche. Ja? Und das ist nicht nur ein österreichisches Phänomen, dass man dann immer wieder die FPÖ wählt. Also das ist wirklich niederschmetternd. Jetzt sieht er viel besser wieder aus als nach dem 7. Oktober. Und das ist sicherlich ein riesiges Problem. Ja, natürlich, es gibt gar keine Frage, Grund für Kritik und Grund für Ablehnung dieser Politik. Es ist trotzdem so, dass wenn jemand einen Artikel schreibt, wie sehr sie die ganze Zeit für Frieden eintritt und nach dem 7. Oktober kurz eine Schwierigkeit hatte, palästinensische Leute aus den besetzten Gebieten ins Krankenhaus zu fahren, aber jetzt wieder dazu findet. Und wenn das eine Übersetzerin ist und eine Schriftstellerin, die sich die ganze Zeit für... Und dann wird sie aus einem Magazin rausgeworfen, wieder depubliziert, mit dem einzigen Argument, dass sie eine zionistische Kolonialistin ist. Und das passiert, solche Sachen passieren, dann ist das nicht diese Kritik.
Ja? Natürlich nicht, ja.
Und ich glaube, es ist auch wirklich wichtig, dass wir unterscheiden. Benjamin Netanyahu ist verantwortlich für etwa das, was in Gaza passiert. Ja? Ja. Aber die ganzen antisemitischen Vorkommnisse, die seit dem 7. Oktober, lange bevor die Gaza-Geschichte so schrecklich geworden ist, also seit dem 7. Oktober, 8., 9., 10., 11., 12., die Dinge, die da anschwellen, dass in Dagestan ein Flugzeug gestürmt wird, ja? Dass in Washington zwei Leute erschossen. Damit hat Netanyahu nichts zu tun. Das ist etwas, was allenfalls da aufschlägt.
Ja, aber da hat vielleicht Grock mehr damit zu tun als der Netanyahu.
Genau.
Austria in a nutshell. Weil wir schon ab und zu ein bisschen ins Österreichische abgedriftet sind, Don Rabinovich hat ja ein wunderbares Buch geschrieben, also nicht nur eins, sondern viele, wie wir eh schon vorhin kurz erwähnt haben. Aber ich habe mir jetzt nochmal im Vorfeld unseres Gesprächs die Einstellung durchgelesen. Da beschreiben Sie den Prototypen eines Rechtspopulisten, also ein bisschen sportlich, einnehmend, all das, wie man es in der Vergangenheit von Rechtspopulisten erlebt hat. Und da ist mir im Zuge des Lesens oder irgendwie so am dritten Screen dann mal ein Zitat vom Meinungsforscher Wolfgang Krank-Bachmeier aufgefallen, der dieser Tage meinte, der größte Zusammenhang in der Regierung sind Herbert Kickl und die Freiheitlichen vor dem Zaun. Das heißt aber, alles, was da im Buch Fiktion war, oder eigentlich, ich würde mal sagen, Essenz der Wirklichkeit und weniger Fiktion, das erleben wir jetzt im tatsächlichen Nachrichtenstrom derzeit aktuell noch einmal wirklich 1:1 ablaufen. weil wir gerade gesagt haben, die Leute wählen immer wieder FPÖ, die Leute verfallen immer wieder ins alte Muster, laufen immer wieder den alten gleichen Demagogen hinterher. Warum hat eigentlich dieses Land so eine flache Lernkurve? Beziehungsweise ich habe fast den Eindruck, die neigt sich so ein bisschen nach unten. Ich war in Mathematik immer zu schlecht, um zu sagen, ist das jetzt eine Hypotenuse, eine Tangente oder sonst irgendwas. Aber es wird nicht irgendwie flacher, sondern es neigt sich nach unten, ist meine Beobachtung.
Ja, die Einstellung ist ja gar nicht jetzt nur auf Österreich gemünzt. Mhm. Das ja Interessante ist ja, dass wir jahrelang das Gefühl hatten, wir sind hier irgendwie so in einer Quarantänestation, nicht? Also die anderen haben auf uns geschaut, ne? Und Österreich war die Wahlheimat der Rechtsextremen. Ne? Aber nein, die Angst, die in den 90er Jahren vorherrschte vor der Europawahl, das war doch die Geschichte Österreich, Österreich muss Österreich bleiben oder ja. Wir sollen nicht, also wir Österreicher, Europäer werden, Österreicher bleiben, Erdäpfelsalat bleibt, Erdäpfelsalat, all diese Geschichten.
Es hat ein Plakat mit Erdäpfelsalat gegeben?
Ja. Okay. Erdäpfelsalat bleibt, Erdäpfelsalat.
Und Jörg Haider hat intensiv gewarnt vor Schildlausjoghurt.
Genau.
Weil Cochenil, so ein roter Farbstoff, wo ja im Camparia drin ist, wird im Original aus Schildläusen gewonnen. Ist mittlerweile durch was Synthetisches ersetzt, was ich persönlich sehr enttäuschend finde. Und Campari gab es aber auch damals schon in Österreich. Aber das Schild aus Joghurt war auch ein Dauerbrenner.
Also auf jeden Fall war man wirklich, man hat echt Angst gehabt, wenn man sich das jetzt anhört noch einmal, dann merkt man erst, wie abstrus und witzig eigentlich deren Ideen sind nach ein paar Jahren. Ne? Nur währenddessen merkt man, wenn es echt real ist, wie schrecklich. Aber wir wurden wirklich beruhigt, dass die Europäisierung Österreichs nicht stattfinden wird. Ja. Und die Wahrheit ist, man hätte uns sagen sollen, was droht, ist die Austrofizierung Europas und der Welt. Und das ist passiert. Ne? Okay, also dieser Typ, der da, Uli Pop,
ein sehr schöner Name, muss ich sagen. Dann auch der Twitter-Name, ich glaube, Vox Pop Uli.
Ja.
Ja, hat mir gefallen.
Und der ist eine Kompilation von verschiedenen Personen, um nicht Persönlichkeiten zu sagen, also nicht Persönlichkeiten zu sagen, die ich im Zusammenhang mit dem Projekt, das ich mit Florian Klenk gemacht habe, also alles kann passieren. Ja. Mhm. Und da habe ich mir durchgelesen, das war ein Theater, da habe ich mir durchgelesen, die Reden der verschiedenen rechtsextremen Staatsmänner, ja, rassistisch-populistischen Staatsmänner, also von Viktor Orban bis Salvini. Interessanterweise wollen einige von denen uns wirklich erzählen, was sie sich dabei denken. Viktor Orban hat seine Reden in verschiedenen Sprachen im Netz. Ja? Die werden dort, damit, und der denkt sich was dabei, nämlich der ist davon überzeugt. Und Salvini trat jedenfalls immer auf wie ein Quizmaster. Also es sind sehr unterschiedliche Personen. Aber das Interessante ist, dass dieser Uli Pop, und da ist er nicht allein als Kompilation, das ist jemand, der im Persönlichen nicht so unsympathisch und nicht so dumpf ist, wie manche, die wir da auch hatten. Also Strache wäre kein Uli Pop, das kann man schon sagen, weil Uli Pop hat über sich selbst nachdenken können. Ja,
Strache war what you see is what you get.
Genau. Und Uli Pop soll fotografiert werden, ne? Mhm. Von einem Fotografen. Und das Interessante ist, dass er, der Fotograf, der verachtet ihn, aber er bewundert die künstlerische Arbeit des Fotografen und er versteht es. Er begreift, dass das eine besondere Macht ist. Das heißt, dieser Uli Pop hat eine andere Seite. Und das hat mich interessiert, weil beim Lesen dieser verschiedenen Texte bin ich drauf gekommen, die sind nicht alle so flach, sondern die haben schon auch eine Ebene, wo sie teilweise wissen, was sie tun. Und sogar, ich glaube, dass Viktor Orban genau weiß, was er tut, weil er war ja mal ein Liberaler. Und insofern ist das, was uns entgegentritt, mehr als nur eine Person. Mhm. Und es ist mehr als die Person, sondern in Wirklichkeit sind das, jetzt sage ich es, das sind auch wir. Das ist diese Gesellschaft, die diese Leute, diese Borderline-Typen wählt. Die ein Bedürfnis hat, also ich nicht, also wir hier nicht, aber Aber zu viele in der Gesellschaft wollen genau das. Ich habe einen Freund aus der Jugendzeit, aber einen Freund, der ein kultivierter Mensch ist, wenn ich nicht näher, der wählt, zumindest würde er wählen Trump. Er würde Trump wählen. Und ich habe gesagt, also jetzt mache ich dir, jetzt, ich verstehe dich nicht. Also jetzt stelle ich dir eine Frage. Ich mache eine Einladung. Abendessen. Barack Obama oder Donald Trump? Man sagt, natürlich Barack Obama. Sag ich, na wieso? Sagt er, na, das ist ein kultivierter Mensch, das wäre ja sehr interessant, mit dem zu reden. Und dann sage ich, ja, aber wieso möchtest du dann Donald Trump? Und er sagt, ja, weil wir brauchen eben solche Arschlöcher, ja, auf unserer Seite. Ja, das hat er mir gesagt. Es ist das Prinzip, dass dieser Mensch in unsere Gesellschaft sieht. Das Prinzip, man braucht in dieser Gesellschaft Leute, die bereit sind, hinzuhauen, die bereit sind, nicht kultiviert aufzutreten. Er begreift dabei nicht, dass sich natürlich Donald Trump auch gegen Leute wie ihn wenden wird.
Ja, wobei das nicht so schwer zu verstehen ist, aber ich glaube, deswegen ist das auch der Fotograf in deinem Roman natürlich die richtige Metapher, weil die Bilder so wahnsinnig wichtig waren beim Aufstieg. Mittlerweile ist es wahrscheinlich noch mehr Echokammern und AI. Aber grundsätzlich, dass du in Bildern oder in Images den Leuten beibringst, nicht mehr zu denken. Und denken trifft es eben nicht, aber dass sozusagen diese ikonisierten Bilder den Inhalt ersetzen für die meisten, hat sicher in der Zeit angefangen und hat sich halt jetzt eben algorithmisch nochmal verschärft, glaube ich.
Ja. Ja. Und das war auch der Grund, warum, glaube ich, das Video in Ibiza so gut funktioniert hat. Nämlich so schrecklich. Ja? Weil wenn du hörst, dass der Priester was mit der Köchin hat, ja, im Dorf, dann nimmst du das zur Kenntnis und das ist halt so, der ist aber sonst. Ist halt so. Aber wenn es dann ein Video gibt, wie sie es gerade miteinander treiben, ja, das will niemand sehen.
Ich glaube, dass dieser ganz kurze Abfall der FPÖ in der Popularität nach Ibiza zu mindestens 50% dem Label geschuldet war.
Ja. Ja, es war nicht schön anzuschauen. Und ich glaube, jetzt haben wir schon so viel Bilder im Kopf erzeugt, wo ich mir denke, meine Güte, wir müssen uns Sorge um die Zuhörerschaft machen. Deswegen eine finale Frage noch. Wer die Einstellung schon gelesen hat, worauf darf man sich als nächstes bei dir freuen? Alle anderen sei einfach mal empfohlen, dass sie dieses Buch nachlesen, weil es wirklich österreichische Seele oder europäische Seele und europäische Machtmechanismen und auch Medienmechanismen offenlegt. Wobei, Klammer auf, nicht jeder hat was mit seinen Kolleginnen, Klammer zu.
Also das nächste Buch soll, der nächste Roman, soll ganz was anderes werden, nämlich eine Geschichte meiner Kernfamilie, meiner Eltern. Sowas habe ich noch nie gemacht. Und insofern, ich habe immer was erfunden und das hat mir genügt. Und natürlich wird das auch nicht jetzt ein Memoirenbuch, sondern es geht schon um einen Roman. Aber die haben sowohl meine Mutter als auch meinen Vater Unglaubliches erlebt, überlebt und haben dabei aber trotzdem, muss ich sagen, niemals die Lust am Leben und den Wunsch nach Frieden und Gerechtigkeit verloren. Nie, nie. Sie waren wirklich erfüllt davon, dass es trotzdem etwas gibt, an dass man festhalten sollte, und das war trotz allem, trotz all den Dingen, die sie erlebt haben, eine Hoffnung. Das waren keine Menschen, die an Gott geglaubt haben, aber die sich nicht einen Glauben an etwas Gutes rauben haben lassen. Und ich weiß nicht, ob das so in einem Buch drinnen stehen wird oder ob das da rauskommen soll, sondern es geht eigentlich darum, den Erinnerungen nachzuschreiben und ein paar Sachen vielleicht dazu zu erfinden, die dazu passen.
Ich finde, das waren schon so positive Gedanken in Erinnerung an Ihre Eltern, dass ich eigentlich gar nichts mehr dazu sagen möchte, außer herzlichen Dank für die Zeit, für die unglaublich klugen Gedanken. Ich glaube, ich habe nicht so viel versprochen, als ich zu Beginn gesagt habe. Wir haben hier einen brillanten Analysten, lieber Thomas, gell?
Ich pflichte bei.
Ich danke sehr.
Und ich sage danke fürs Zuhören.